Herzlich willkommen zur Bibelstunde jetzt am Palmsonntag. Dieser Sonntag ist ja der Auftakt der Karwoche. In dieser Zeit erinnern wir uns besonders daran, dass Jesus für uns gelitten hat, gestorben ist und auferstanden. Die Gemeinde Jesu ist nicht vom Leiden befreit, ganz bestimmt nicht. Aber sie hat die Hoffnung, dass das Leiden, dass der Tod eben nicht das Letzte ist, sondern dass Jesus uns die Tür aufhält. Und wenn wir uns daran erinnern, was er für uns getan hat, fangen wir heute mit dem Lied an: Für mich gingst du nach Golgatha. Das ist die Nummer 172 in den grünen Liederbüchern. 172, alle Strophen. Wir freuen uns, dass heute Herr Pfarrer Winrich Schäffbuch mit seiner lieben Frau hier ist und uns die Bibelstunde hält. In der Zeitschrift IDEA sind Sie einmal als evangelikaler Entwicklungshilfe-Pionier bezeichnet worden. Diese große Aufgabe der Unterstützung evangelikaler Missionskirchen in der dritten Welt ist Ihnen eigentlich sozusagen nebenbei zugewachsen. Sie waren gleichzeitig mit ganzem Herzen und voller Kraft Gemeindepfarrer in der Ludwig-Hofacker-Gemeinde in Stuttgart. Und da wurden diese drei Hilfswerke geboren: Hilfe für Brüder, christliche Fachkräfte international und dann auch die Co-Workers international, für Kurzzeiteinsätze auf den Missionsfeldern der ganzen Welt. Sie haben diese Werke lange geleitet und geprägt. Und das war der Grundstock für die jährliche Jugendmissionskonferenz, JUMICO, zuerst auf dem Killesberg und dann heute in den Messehallen am Stuttgarter Flughafen. Eine Bewegung, die unaufhaltsam wächst und praktisch zur Verkündigung des Evangeliums in der ganzen Welt drängt. Die Jumiko hat das gleiche Markenzeichen, das Ihnen, Herr Pfarrer Schäffbuch, auch zugeschrieben wird. Es geht nämlich um das Wort Gottes pur, um schnörkellose Verkündigung des Evangeliums. Und wir freuen uns darauf, dass Sie mit uns zusammen heute die Bibel aufschlagen. Vorweg singen wir noch ein weiteres Lied aus der Passionszeit, die Nummer 174. Eines wünsche ich mir vor allem anderen, alle vier Strophen.
Vielen Dank für die lieben Worte. Ich freue mich an dieser Bibelstunde, weil es heute Mode ist, dass alle Versammlungen in Gottesdienste umfunktioniert werden. Wenn Sie mal das Neue Testament angucken, kommt das Wort Gottesdienst fast nie vor. Und wenn es kommt, heißt, dass wir unsere Leiber hingeben sollen, das sei ein vernünftiger Gottesdienst. Oder die Witwen und Waisen besuchen, das sei ein schöner Gottesdienst. Aber die Bibelstunde, das war für die Urgemeinde das Wichtigste. Lasst das Wort von Christus reichlich in eurer Mitte wohnen. Und das ist so schön, dass Sie diese Gelegenheit hier benutzen. Wir wollen beten. Herr, wir wollen dein Wort verstehen. Und du redest in deinem Wort. Dein Wort ist voller Geist und Leben. Und du erfüllst dein Wort. Und du sprichst in unser Innerstes hinein. Vielen Dank für die große Gabe deines Wortes, auch für diese Stätte des Eidlinger Mutterhauses, wo deine Ehre wohnt. Amen. Wenn wir in diese Passionswoche hineingehen, heute am Palmsonntag, da wollte ich diesen letzten Vers von dem Ihnen sehr bekannten Kapitel Jesaja 53 zugrunde legen, aber ich lese noch die zwei Verse davor, wo das gesagt wird, der Jesusweg, der Knecht Gottes, der ins Leiden geht, das ist Gottes Plan. Der Plan, wo er die vielen der Welt gewinnen will. Also das Kreuzesthema, der Gekreuzigte, das ist das Attraktivste, was die Christen den Nichtchristen bieten können. Obwohl ja schon der erste Missionar Paulus sagt, das ist eine Torheit oder ein Ärgernis für die Leute, je nach Kulturhintergrund. Aber es ist eine Kraft Gottes, die selig macht. Nur durch die Verkündigung des Gekreuzigten. Der Albert Knapp, der das Lied gerade gedichtet hat, der war ja ein Literat. Und er hat mit Lenau, dem ungarischen Schriftsteller, so eine herzliche Verbindung gehabt und hat eine Kulturzeitschrift rausgegeben. Aber als er den Ludwig Hofacker predigen hörte, am Karfreitag, hat er dieses Lied gedichtet. Und er ist durchgebrochen. Ich will diesem Jesus gehören, mit Leib und Seele. Er hat sein Leben zum Schuldopfer gegeben und er wird Nachkommen haben, ab Vers 10, und er wird in die Länge leben. Und des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Was ist des Herrn Plan? Weltevangelisation. Es gelingt durch den gekreuzigten Jesus. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird er mein Knecht, der Gerechte. Das ist ein Ehrenname, eigentlich der demütigste. Es gibt ja gar keine Knechte mehr bei der Arbeitsvermittlung in Böblingen. Knechte gibt es nicht mehr. Aber der größte Ehrennamen, dieser Knecht Gottes, trägt die Ehre des ewigen himmlischen Vaters. Wenn der Sohn ehrt den Vater, und das überträgt sich, der höchste Ehrenname. Er, mein Knecht, der Gerechte, wird den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Und jetzt kommt dieser Vers 12. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben, und er soll die Starken zum Raube haben, dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist, und er die Sünde der vielen getragen hat, und für die Übeltäter gebeten. Es ist immer wieder am Palmsonntag für uns lebendig, der Einzug Jesu in Jerusalem. Die Leute sind begeistert und sie reißen Zweige runter. Darf man das überhaupt? Es muss doch geschützt werden, Natur muss geschützt werden. Aber Begeisterung für Jesus, und die Männer ziehen ihr Jackett aus und legen es in den Weg, um wenigstens das Ganze noch ein bisschen festlicher zu machen. Sie rufen begeistert, Hosianna, dem, der da im Namen Gottes kommt. Das wünschen wir uns ja immer, eine Begeisterung für Jesus. Aber ich habe nirgendwo im Neuen Testament eine Aufforderung gefunden, dass man Jesus feiern soll. Also schön, Sie Jesus feiern, aber ich habe das nie aus dem Mund Jesu gehört. Denn es ist ja merkwürdig, dass all die, die Jesus gepriesen haben, nie draufgekommen sind, dass das Entscheidende in der Passionswoche ja noch erst kommt. Und wir müssen aufpassen, auch bei all unserem Lobpreis, dass wir wissen, der muss sich bewähren an Jesus. Und warum haben die denn damals gejubelt? Steht im Johannesevangelium ja drin, wegen der Auferstehung von den Toten. Ja, das ist schon ein Hammer, wenn ein Toter aus dem Grab rauskommt. Darum waren sie begeistert. Aber noch viel größer als die Auferweckung Jesu von den Toten ist sein Sterben am Kreuz. Und dieses Sterben am Kreuz ist so furchtbar, was er ausgehalten hat. Denken Sie, ins Gesicht gespuckt. Haben Sie das schon mal miterlebt? Unter die Übeltäter gerechnet. Sie regen sich ja schon auf, wenn Ihr Chef einmal Sie ungerecht anfährt. Sagt, lass mich nicht bieten. Das hat er alles ertragen. Und wir müssen verstehen, gerade in diesen Tagen, wo wir alle schockiert sind, sagen, das kann doch nicht wahr sein, was sich dort in den südfranzösischen Alpen ereignet hat. Dass ein Mensch, doch, in unserer Welt passiert Grauenhaftes. Wie viele Frauen und Kinder, Christen, in Syrien abgeschlachtet werden von ISIS, Boko Haram, weit über 10.000 im Norden Nigerias. Was geschieht in dieser Welt an Grausamem? Unter all den Dächern in Deutschland und in Ihrem Herzen. Wenn Sie einmal mit den Augen des Heiligen Geistes in Ihre Seele hineinblicken können, dann halten Sie es nicht mehr aus. Jesus sagt, eine Mördergrube. Es kommt nicht von außen, das Böse, es kommt alles von uns innen raus. Und deshalb ist es so toll, dass Jesus, der ewige Gottessohn in der vollendeten Reinheit, er der Gerechte, hinuntergeht in diese Tiefe. Das ist die Krönung, das Größte, was im Evangelium überhaupt drinsteht, größer als die Totenauferweckung. Dass der Sohn Gottes in der Vollkommenheit hinuntergeht. Sie können alle Astronomen fragen, es gibt im ganzen Weltall, das ist ja riesig, keinen einzigen Planeten, wo solche Dinge passieren wie auf der Welt. Und darum ist Jesus in diese Welt gekommen, in unser Fleisch und Blut, um das zu überwinden. Nun passiert das ja immer wieder, dass in diesen Tagen man sehr interessante Reden hören kann und Meinungen auch in Kirchen und was weiß ich, in Blättern lesen kann, wie Jesus auch gescheitert sei in dem Leid. Für viele ist ja Jesus nur ein Mensch. Bei uns natürlich nicht, aber. Und dann bleiben die stehen, das sei sehr tröstlich. So wie jetzt, das ist sehr ergreifend, wenn man das hört, diese furchtbar getroffenen Eltern von Haltern und die Angehörigen der Opfer, wo man sagt, man kann bloß noch schweigen. Wir können nur noch schweigen. Wir Menschen haben ja keinen Trost. Aber Jesus überwindet das Grauen dieser Welt. Die Höllenmächte, den Tod, alles Schreckliche, was Menschen tun können, er überwindet es. Und darum singen wir nachher noch das herrliche Lied von Fritz von Bodelschwingh. Der hat es auf den Punkt gebracht. Auch wenn der Höllen Lügenmächte triumphieren am Karfreitag, Jesus überwindet sie und nimmt dem Teufel alles Recht auf unser Leben weg. Und der Teufel kann gar nichts mehr verklagen für die, die in Christus Jesus sind. Schweigen müssen nun die Feinde vor dem Sieg von Golgatha. Die begnadigte Gemeinde sagt zu Christi wegen: Ja, ja, wir danken deinen Schmerzen. Ja, wir preisen deine Treue. Ja, wir dienen dir von Herzen. Ja, du machst einst alles neu. Haben Sie es begriffen? Jesus, du bist für mich ans Kreuz gegangen. Es ging nicht so. Jetzt habe ich ja viele getroffen und auch von meinen Kollegen gehört und auch sonst in Versammlungen, die sagen, wegen mir hat Jesus nicht sterben müssen. Gibt es einen skandalöseren Satz als diesen, dass das Fliege sagt, der vom Fernsehen, von der Talkrunde und manche andere, aber dass das bei uns sich einbürgert. Ohne Jesus am Kreuz gibt es keine Rettung, das sehen wir. In all den Übeln unserer Zeit, wo glauben Sie denn, dass Waffen die Terroristen überwinden könnten? Wo schon die Politiker sagen, all die zurückkehren aus dem ISIS-Kampf, das wird überall Zeitbomben sein, wie die ihre neuen Feuer anstecken. Wir leben in einer Welt, wo uns Angst und Bang wird. Neulich sagte einer meiner Brüder, ich wach nachts immer auf, der hat jetzt so ein bisschen Gehprobleme, wie es alle alten Leute haben, und sagte, und dann habe ich Angst, was wird denn? Rollstuhl, Pflegeheim? Nein, Blick auf den gekreuzigten Jesus. Es gibt keinen anderen Mittelpunkt deines Glaubens, als er hat sein Leben für dich gegeben. Jetzt sollte er uns mit ihm nicht alles schenken. Du bist in seiner Hand. Bist du in seiner Hand? Gehörst du ihm? Das ist die wichtigste Frage. Und wenn einer Christ wird, geht es immer nur um den Punkt, um diesen fröhlichen Punkt. Ich darf ihm gehören. Ich bin dein, sprich du darauf, dein Amen. Und darum ist für mich natürlich der Karfreitag, der Triumph von den Ostern wird so sichtbar, was Jesus am Karfreitag für uns erworben hat. Und darum ist das gar nichts Trauriges. Sie dürfen fröhlich durch die Karwoche gehen. Gerade dieser Fritz von Bodelschwingh erzählt ja in einem seiner Predigten, wie ein so krankes Kind ihm sagt, ich wünsche dir einen fröhlichen Karfreitag. Und er dachte, das geht doch gar nicht. Und er hat doch recht. Ein krankes Kind hat es begriffen. Einen fröhlichen Karfreitag, weil Jesus für mich alles besiegt hat, bis zum letzten Rest. Und wenn es nur auf so ein Tüpfelchen von mir noch ankäme, wäre ich verloren. Dann wäre das die einzige Unsicherheit. Ausschließlich, ganz allein, seine Gnade gratis, umsonst für mich gegeben. Und das ist so schön, dass dann die Christen von Anfang an ausgerechnet dieses Kreuz, dieses schreckliche Kreuz, sagen ja heute viele, es darf nicht mehr in den Schulzimmern hängen, es ist erbärmlich, sagen die Grünen, sterbenden Leichnam und so. Doch, da ist die Überwindung allen menschlichen Elends da, dass wir es begreifen können. Und wenn wir einmal vor Jesus sehen und ihn in seiner Schönheit sehen, Sie wissen, dass er die Wundmale noch von der Dornenkrone hat. Und die Enten, die größten Königszeichen von Jesus. Und sie beten das Lamm an, das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen. Kraft und Reichtum und Weisheit, Stärke und Ehre, Preis und Lob. Wir freuen uns darauf und wir wissen, dass Jesus darum den Sieg errungen hat und die Hölle entmachtet ist und der Teufel kein Recht mehr auf uns hat wegen Jesus. Und darum ist das auch so schön, das Sieghafte des Kreuzes, und das wollen wir wieder entdecken, das wollen wir wieder betonen. Ich profitiere ja immer, will Ihnen einfach den Tipp geben, ich lese ganz viel, ich habe eine große Bibliothek und bin froh, dass wir in unsere kleine Wohnung, das hat meine Frau möglich gemacht, ganz viele Bücher mitnehmen konnten. Das Beste ist in den vergangenen Jahrhunderten schon gesagt, und wir können bloß immer an diesem Quell trinken. Und da steht alles schon drin. Und gerade der Fritz von Bodelschwingh, da gibt es ja auch Predigten von ihm, die er in der Zionskirche in Bethel gehalten hat, da sagt, nur einer hat am Karfreitag begriffen, was da geschieht. Die Maria, die Mutter Jesu, hat es nicht begriffen, die Maria Magdalena hat es nicht begriffen, der Johannes hat es nicht begriffen, der Petrus hat es nicht begriffen, die anderen flohen und die anderen erst recht nicht, die sagen, steig runter vom Kreuz, wenn du was kannst, dann mach doch ein Wunder. Und die Soldaten haben gewürfelt um dieses Gewand. Keiner hat es begriffen, aber einer hat es doch begriffen. Der daneben Jesus hing. Das war ein Gauner. Wahrscheinlich ein Mörder. Der hat Menschenblut vergossen. Grausam. Viel, viel schlechter als alle anderen. Aber eins hat er begriffen. Dieser Jesus kann auf ewig selig machen. Und wenn du im Glauben nichts begriffen hast, ich meine, man muss im Glauben gar nicht viel begreifen. Manche können sie auch zu Tode studieren. Aber wissen Sie, das müssen Sie begreifen, dass Jesus dir die Tür zum Himmel allein umsonst aufmachen kann, gratis aus Gnaden, sonst gar nicht. Und deshalb hat er sich an Jesus gewandt: Herr, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Sie müssen das genauso entdecken, und darum fangen Sie am ersten Tag der Karwoche damit an, dass Jesus Sie in seine Raubbeute nimmt. Das ist immer ein tolles Bild. Dass Sie eine Beute von Jesus werden, sage ich, gehöre zu ihm, und mich hat er auch geholt. Er hat mich wie den Albert Knapp, der getroffen war bei Ludwig Hofacker. Hier hat ja Metaxas gesprochen, und ich freue mich so arg an diesem tollen Buch, das er über Wilberforce geschrieben hat. Und da ist ja die Passage drin vom John Newton, der in Olney diese Gemeinde hatte, wo der Wilberforce auch so seinen Kampf gegen die Sklaverei geführt hat. Und da war der William Cowper, ich habe Ihnen schon mal davon erzählt, vielleicht erinnern Sie sich, der war ein Jurist, aber von Depression geplagt. Ganz viele Männer leiden unter Depressionen. In den letzten Jahren hat 30% gestiegen. Und wenn der arme Pilot aus der Lufthansa gemeldet hätte, wäre sein Job los gewesen. Der war im schrecklichsten Dilemma. Und ganz viele Männer sind in diesem Dilemma. Man darf nie sagen, ich bin schwach. In unserer Gesellschaft nicht. Und der Cowper war so schwach, dass er mehrere Selbstmordversuche hatte, obwohl er Jesus-Jünger war. Soll kein Gesunder etwas zum Thema Schwermut sagen? Ich weiß aus der Seelsorge. Nur dabei bleiben, aushalten. Und dann war er in der Nervenklinik, das steht auch noch dort drin bei Metaxas. Und der gläubige Arzt sagt, das braucht Monate, bevor man über eine Besserung sehen kann. Und dann kam eine wunderbare Augenblick. Im Garten hat er ein neues Testament wiedergefunden. Und dann hat er gedichtet: Es floss für mich das teure Blut, das glaub und fasse ich, es macht auch meinen Schaden gut. Und dann hat er schon Juden gesagt: Für jeden Gottesdienst machst du mir jetzt einen Song. In der englischen Kirche werden sie alle noch gesungen. Wir singen ja nur noch, oder leider auch nicht mehr, es ist ein Born draus heiliges Blut, das ist Cowper. In der tiefsten Schwermut entdeckt. Und ich darf es Ihnen mit Ihrem Leid und all dem, was Sie haben, möchte ich Ihnen sagen, das ist für Sie eine Ermutigung und eine Hoffnung, und dass Sie entdecken dürfen in allem Leid, das Größte, was wir sagen können. Ach, was war das immer schwer, wenn ich Kinder beerdigen musste. Das kann ich nicht. Was soll ich denn machen? Dann können Sie nur von Jesus reden, der in seiner Liebe keinen fallen lässt, der ihn sucht. Und das ist mein erster Punkt. Der gekreuzigte Jesus ist wunderbar groß. Ja, so wunderbar groß. Das stimmt ja gar nicht, wenn ihn die Leute bemitleiden und sagen, ach, wie der leiden muss, das ist ja so in der Passionszeit und da darf man keine helle Kleidung tragen, was so manche Sitten gibt. Das ist alles nicht wichtig. Die Größe von Jesus wird am Passionsgeschehen deutlich. Und Jesus hat sich das auch verbeten, dass wir Mitleid mit ihm haben. Ach, du hast so leiden müssen. Hat er sich verbeten. Als die Frauen Jesus sahen, wie er den schweren Kreuzesbalken auf dem Rücken trug, haben sie geweint in Jerusalem am Passionstag, am Karfreitag. Jesus sagt, weint nicht über mich, weint über euch. Unsere Lage ist so verheerend. Wir haben keine Hoffnung und wir haben ohne Erlöser keine Rettung. Ich wundere mich ja immer, warum heute das so lässig und so salopp gesagt wird. Ich kenne das von vielen formellen Christen oder Ungläubigen, die sagen, ich habe keine Angst vor dem Tod. Ja, weil sie es vergessen haben, dass es ein Gericht gibt, eine Verdammnis. Darum muss man sein Leben in Ordnung bringen. Was steht in der Bibel drin? Das ganze Haupt ist krank. Wo soll ich noch hinschlagen? Es ist alles voller Eiterbeulen und stinke in Himmel dein Leib und Leben. Und das ist so wunderbar, dass Jesus Beute holt durch seine Kreuzesbotschaft. Und in der Mission, das wissen Sie, dass ich auch das immer wieder betone, in der ganzen Missionsgeschichte war es immer der gekreuzigte Jesus, der die Menschen gezogen hat. Wir meinen ja immer, wir müssen vielleicht so auftreten wie Thomas Gottschalk oder wie heißen all diese lustigen Unterhalter und dann auch so Banalitäten erzählen. Heute Nacht wurde die Zeit umgestellt, um bei den Leuten anzukommen. Ich bitte Sie immer, führen Sie die Leute zum Mittelpunkt des Evangeliums. Führen Sie die Leute dorthin, wo das Größte geschieht. Verstehen kann sowieso niemand. Das hat noch niemand verstehen können, ohne die Erleuchtung durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist nicht da für ekstatische Erlebnisse, sondern zum Aufdecken der Sünde. Wir kennen nicht mal unsere Sünde, bis der Heilige Geist sie beleuchtet. Und wenn sie mal beleuchtet ist, dann kriegen wir keinen Frieden mehr. Erst in dem Blut von Jesus, in seiner Versöhnung, die für uns geschehen ist. Kirchengeschichte ist immer wichtig. Zinzendorf war ja verspottet und verlacht, obwohl er einer der genialsten Leute war, eine Rowohlt-Biografie sogar von ihm erschienen. Er durfte ja über 10 Jahre lang nicht mehr heim nach Sachsen, weil August der Starke ihm die Rückkehr in seinen Fürstensitz da verwehrt hat. Und er wurde gedemütigt, verlacht bis heute von den Theologen. Er war einer der genialsten Theologen. Und er hat schon zu seiner Zeit geschrieben, in unserer Zeit gibt es so viel Frömmigkeit. Aber wenn einer vom Gekreuzigten redet, ist ganz gewiss ein Herrnhuter. Weil Zinzendorf so den Wert darauf gelegt hat. Und es ist schön, wenn man sie entdeckt, der hat es mit diesem einen Thema, der hat den Tick, dass er immer auf den Gekreuzigten kommt, weil es nichts anderes gibt als dieses Kreuz, das die Mächte der Welt entmachtet, im Triumph besiegt, so heißt doch im Epheserbrief. Die ganze Finsterniswelt hat Jesus gefangen geführt, das Gefängnis weggenommen und befreit, eine Befreiung und eine Rettung geschaffen. Und als Zinzendorf starb, war er einer der ersten Missionspioniere überhaupt in der Neuzeit, kümmerlichste Arbeit, überall. Seine Gedanken gingen bis nach China und nach Grönland und Labrador und wo überall hin. Mit 60 Jahren ist er gestorben und sagte im Sterbebett zu seinen Freunden, habt ihr am Anfang gedacht, dass der Heiland so vieles tun würde an den zerstreuten Kindern Gottes und unter den Heiden? Welch formidable Karawane steht schon um das Lamm herum aus unserer Ökonomie, aus unserer Wirtschaft. Ach, die reiche Beute. Sie wissen, dass ich immer so fasziniert bin, dass ja eine solche Beute in der Weltmission noch in 2000 Jahren Christengeschichte noch nie war wie heute. Ich traf vor ein paar Wochen bei der Konferenz von der Hilfsaktion Märtyrerkirche in Braunfels den iranischen Pastor von Ludwigsburg. Der erzählt mir, ich komme gerade aus Teheran. In jedem Monat bekehren sich in Teheran 5000 Muslime zu Jesus. Da wird man überall angesprochen, kannst du mich taufen? Ich will nichts mehr mit dem Islam des Terrors zu tun haben. Ich will Friede und Liebe haben und Jesus ist der Einzige, der mir Frieden geben kann. Ein Wachstum der Gemeinden um 90%, nicht mit irgendwelchen Mätzchen und Attraktionen und neuer Werbung und neuem Logo, mit dem Evangelium von Jesus. Er wird die vielen zum Beute haben. Dass die vielen Millionen sich in China bekehren, da kann ja 130 Millionen Jesus-Leute im Sozialismus, alles, sozial ist doch das Thema. Nein, Jesus ist wichtiger und den Frieden, den nur er geben kann. In Algerien, was sie erzählen, der Yusuf und was sie alles dort haben und erfahren, gerade im Islam, im Buddhismus. Ajit Fernando erzählt auf Sri Lanka, wenn ihre Evangelisten durchs Land gehen, diese Botschaft, das muss den Menschen erzählt werden und das muss bekannt gemacht werden. Es war in der letzten Woche in der Zeitung Vanuatu, wo der große Wirbelsturm war, über 300 Stundenkilometer im Pazifik. Was ist Vanuatu? Wissen Sie, im letzten Jahrhundert haben das alle Sonntagsschulkinder gewusst. In England, die haben nämlich geopfert für die Mission von Vanuatu. Es sind 82 Inseln im Pazifik. Und da waren die Kannibalen. Die haben das so gern Menschenfleisch gegessen, weil es sonst bloß noch Ratten gab. Die Ratten waren die Plage. Die Menschen haben dann Rattenfleisch gegessen, wenn sie das anderen, wollten sie Kannibalen sein. Und grausam, wenn der Häuptling krank war, mussten 3 Frauen sterben. Wie das so ist in diesen Kulturen, in der Finsternis dieser Welt. Und Cook, der die Inseln entdeckt hat, ist ja auch gefressen worden von den Kannibalen. Und dann ist der erste raus, der John Williams. Mit 12 Missionsbooten wurden alle gefespert. Die englischen Boote, die dann kamen, der Marine, haben nur noch die Knochen eingesammelt. Und dann ist dort John Patton gekommen. Lesen Sie überhaupt noch so Lebensbeschreibungen? Mensch, ihr jungen Leute, das sind doch Bilder für uns. Der John Patton ist rausgefahren, eine Jahrreise 1839. Spurgeon hat ihm den schönen Spitznamen gegeben, der König der Kannibalen. Und er ist raus und sagt, ich bin gar nicht mutig von Haus aus, aber wenn ich weiß, jetzt bin ich in Lebensgefahr, dann lege ich meine schwache Hand in die starke Hand des Gekreuzigten. Dann bin ich mutig. Seine Frau starb nach einem Jahr Ehe und ein kleines Kind eben geboren, an Malaria. Und er sagte dann, aber sicher ist man unter der bergenden Hand unseres Herrn. Sehen Sie, das ist die Beute, die Jesus macht. Er allein kann auf ewig selig machen. Und Sie müssen das wieder lesen, wie das durch die Jahrhunderte hinging. Er wird die Starken zum Raube haben. Und das dürfen Sie erleben, wo Sie ein Jesuszeuge sind. Steht nirgendwo in der Bibel drin, wie Sie das machen sollen. Sondern Jesus hat von Ihnen nur gewollt, dass Sie Zeuge sind. Und ein Zeuge sagt, was er weiß. Und wie das dann weitergeht, das ist Sache unseres Herrn. Und da wollen wir auch gar nichts manipulieren. Und darum, er wird die Starken zum Raube haben. Und er wird sie holen. Und ich habe nur noch die große Sehnsucht, dass auch in unserem Land einige dieser Spötter und Verächter und diese Jesusleugner von Jesus überwunden werden durch das schlichte Zeugnis von ein paar gläubigen Christen, die es einfach sagen, es ist doch so, Jesus lebt. So geht das immer. Und das ist so wunderbar. Er wird die Starken zum Raube haben. Jesus ist so stark, dass es keine Macht der Welt gibt, die sein Evangelium aufhalten kann. Das Zweite: Für uns ist das bitter nötig, das Leiden von Jesus. Ja, für uns ist das bitter nötig. Wir haben ja normalerweise so ein anderes Empfinden, dass wir alle so gute Christen sind. Das Wort schon, ich bin ein guter Christ, das ist ein komisches Wort. Ein guter Christ, der kennt sein Verderben. Und wisst ihr, das glauben die Jungbekehrten gar nicht, dass es mit dem Alter noch viel schlimmer wird. Mit jedem Jahr deines Glaubens siehst du mehr dein Verderben in dir. Und die Alten im Altenheim, lass doch die bitte nicht allein, die vergehen schier. Die sehen Dinge in der Vergangenheit ihres Lebens, die sie getan haben und merken auf einmal, wie dunkel ihr Leben ist. Und wir wissen es doch bei uns selber, welche Macht die Finsternis hat in unserem Leben. Und darum ist es so wichtig, dass Jesus da hinuntergeht. Und jetzt darf ich mal ganz praktisch sagen, es sitzt jetzt keiner hier in dieser herrlichen Halle, der nicht eine ganze Menge schmutziger Dinge in seinem Leben hat. Ganz gleich, ob das ein hauptamtlicher Diener ist, Diakonisch oder sonst, Mutter, Vater, Kind, was es ist. Wir können ja gar nicht drüber reden. Die Bibel redet dauernd davon. Bei David, bei Mose, bei Petrus, überall. Und Jesus ist nun gekommen, ist dein Bruder geworden. Dein Bruder. Weißt du, dass er dich sucht, sagt, ich will es jetzt wegnehmen. Die Karwoche ist dazu da, dass du frei wirst, dass nicht ein Stückchen wegnimmt. Den Streit, der ist die Ehespannung, die Sache mit der Schwiegermutter, was das ist. Schmutzige Dinge deines Lebens, unrechtes Geld. Jesus will es lösen. Und er kann es. Da steht ja, darum hat er die Sünde der vielen getragen. Darum ist er hinuntergegangen in dieses Elend. Das war nötig für mich. Es hat mich immer wieder so gepackt, im Lukas-Evangelium, die Passionsgeschichte, wenn es dann auf einmal heißt, wo die Höhnen und der eine Schächer, der lästert auch noch zu Jesus und sagt, und dann bewegen die Lippen von Jesus sich. Und jetzt denke ich, was würden wir in der Todesqual tun? Wir würden um Hilfe schreien oder um Linderung der Schmerzen, und Jesus, nur eins hat ihn bewegt in der Sterbestunde: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und die wichtigste Sache deines Lebens ist alles, alles im Blut Jesu bereinigt, vergeben, weggenommen. Wir brauchen das gar nicht alles aufzuhören und sagen, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Ich möchte nur noch durch dein Blut gerecht werden. Das ist so schön. Das heißt, er ist der, der die Gerechtigkeit wirkt, und den vielen wird er Gerechtigkeit schaffen. Wir sind alle ungerechte Leute. Fiese Leute sind wir, schuftige Leute mit bösen Gedanken, aber er macht uns gerecht. Und er zieht uns die Kleider an der Gerechtigkeit, ein großes Wunder ist das. Und er hat für die Übeltäter gebetet, das gibt's doch nicht. für die Schurken, für die, die ihn gehöhnt haben und ihn beleidigt haben, Vater, rechne es ihnen nicht zu. Denn das hat Jesus gewusst. Es ist was ganz, ganz Furchtbares, wenn man mit unvergebener Sünde stirbt. Ganz furchtbar. Also, vielleicht haben Sie eine Lösung. Ich habe im Evangelium keine gefunden. Wenn einer ohne Vergebung seiner Schuld stirbt. Ich habe nie gelesen, dass da hinten noch im Nachhinein irgend noch eine große Entlastung gibt. Ich weiß nicht, wo das stehen soll in der Bibel. Sondern dass wir das heute begreifen müssen. Heute soll er seine Stimme hören, so verstockt eure Herzen nicht. Und die wunderbare Sache der Karwoche hat nur eine Sache zur Evangelisierung der Welt und zur Buße und zur Umkehr, dass ich Jesus gehöre mit Leib und Seele. Und wir können das nur staunend vernehmen, wie Jesus auch für den Petrus gebetet hat, dass sein Glaube nicht aufhört. Es war ja schier dran, er hat ja Jesus aus Dummheit verleugnet. Was ist blöd, wegen dieser Frau, es war ja dumm, wie die am Herd bei dem Feuer ihn fragt und du warst mit Jesus, na, ich will damit nichts zu tun haben. Und Jesus sagt nicht zu ihm, Petrus, versprich mir es in die Hand hinein, du machst, ab morgen wird es besser und jetzt reiß dich zusammen und oder schreib mal ein Statut hier und dann wird es. Er hat nur eins gefragt, Simon, Petrus, hast du mich lieb? Liebe Freunde, der Glauben ist so einfach. Und da sind auch gar nicht viele Artikel, hast du Jesus lieb? Und das kriegt man nur, wie es der eine Bandit nur erlebt hat. Wie Bodelschwing sagt, nur Leute, die ihre Sünde kennen, erkennen auch Golgatha. Die wissen, ich brauche eine Lösung. Und das kann nur dort gegeben sein, wo er mir alles weggenommen hat. Und noch das Letzte, das, was Jesus erlitten hat, soll nicht vergeben sein. Tatsächlich ist das Evangelium von Jesus das Einzige, was man auch angesichts dieser scheußlichen Gräuel in dieser Welt sagen kann. Jeder, der über diesen schrecklichen Ereignissen versucht, etwas zu erklären und zu sagen, das ist eben so, der macht sich nur zum Schwätzer. Aber dass man über diesem ganzen Schrecklichen, dieser Opfer, das dürfen Sie über all dem Elend dieser Welt, wo Sie es erlebt haben und erleiden, wissen, die Liebe von Jesus können Sie nur am Kreuz ablesen und nicht an Ihrem Puls. Nur dort, was Jesus für Sie getan hat, damit Sie erlöst sind, damit Sie ein Kind der Ewigkeit sind und damit die Türe aufgeht. Die Glaubenden haben das immer so empfunden und haben gesagt, wenn ich nur dich habe, dann kann sogar Leib und Seele verschmachten. Das ist so überwältigend groß. Wer Gemeinschaft mit Jesus hat, ist auch mitten im Leid. Da gibt es tolle Lieder. Schade, dass die Halle heute außer Mode sind. Ich singe sie dauernd. Kreuz, Gottvertrauen, Kreuz und Trost. Im schwersten Leid, wenn ich, wie heißt das von Paul Gerhardt, wenn, ja, wo alles weggerissen wird, alles mir weggenommen sein, das spielt doch gar keine Rolle. Wenn ich nur Christus bei mir habe, war doch auch in dem Psalm 73 unserer Jahreslosung drin. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Dann habe ich doch alles in dir und das, was er mir schenkt, was er mit mir macht. Also ich habe nicht nur die Predigt von Bodelschwing gelesen und manches andere. Ich habe viel Spörzen gelesen zu unserer heutigen Vorbereitung. Aber eins habe ich doch auch noch gelesen, Ludwig Hofacker. Und ich mache mir es zur Regel, an jedem Tag eine Predigt der großen Väter des Glaubens zu lesen, ob das Krummacher ist, aber auch Hofacker. Und der hat ja gerade am ersten Advent schon Einzug Jesu in Jerusalem eine ganz interessante Sache drin. Warum sind denn die Leute nicht weitergekommen bei ihrem Jubeln von Jesus? Aber warum haben sie das andere eigentlich nicht begriffen? Sieh, dein König kommt zu dir. Ihre Herzen blieben verschlossen, sagt Hofacker. Und er sagt etwas anderes, es ist sehr interessant, dass unsere Herzen sind besetzt von lauter Dingen, die wir haben wollen. Die Ehre, die Macht, mein Beruf, meine Familie fordert mich, ich bin in all den weltlichen Dingen so beschäftigt. Und dann sagt er, die Christen haben einen ganz besonderen Götzen. Und das sind die Gaben, die ihnen Jesus gegeben hat, auch die geistlichen Gaben. Und jetzt spielen sie immer, was sie für Gott tun wollen. Und Gott will es doch gar nicht. Er will sich doch selber ihnen schenken. Er gibt doch ihnen den Heiland und den sollen sie ins Herz aufnehmen. Die Christen reden immer von ihren Werken und vergessen darüber, dass sie Jesus aufnehmen müssen. Er muss in ihrem Herzen wohnen. Den Sünderheiland brauchen sie ganz dringend und nötig. Das ist gut. Das brauchen wir in unserer Zeit, wo wir so gleichförmig geworden sind. Was stand da in Idea drin? Letzten Woche, da soll einer bei einem Jugendkongress gesagt haben, man soll die Bibel nicht zum Götzen machen. Und man soll Jesus eben verehren. Wissen Sie, was Martin Luther gesagt hat? Da haben es damals die Schwärmer auch schon gesagt. Er sagt, wenn du mit deinen Gedanken um Jesus kreist, kommst du nie zu Jesus, du bleibst immer in deiner Ecke. Du musst das Wort hören, du musst das Wort lesen und Christus kommt im Wort zu dir. Und wenn ihr keine tägliche Bibellese habt, könnt ihr auch keine Gemeinschaft mit Jesus haben. Nein, die Bibel wird bei uns nicht im Götzen. Im Gegenteil, unser Ich, unser frommes Ich wird zum Götzen und das wird nur vom Wort Gottes zertrümmert und zerschlagen. Das Wort Gottes, das schärfer ist als ein zweischneidiges Schwert, das unser Herz aufdeckt und das fehlt in unseren Tagen. Buße, Umkehr, Christus aufnehmen, ihm gehören mit Leib und Seele. Und das war Jesus wichtig, dass wir das ergreifen. Das eine Ziel auf allen Zeilen der Bibel und im Neuen Testament klingt das an, dass ich ihm glaube und ihm gehöre. Es gibt so schöne Passionslieder, und wenn Sie die in diesen Tagen singen, werden Sie reich beschenkt werden. Dein Kampf ist unser Sieg. Die alten Lieder, die sind ja gerade die bewährten. Man sagt, das ist doch alt. Ja, was? Das Alte ist immer gut, ich bin auch alt. Meinen Sie, es sei schlecht? Aber das ganz Alte, Jahrhunderte bewährt, in Jahrhunderten gesund, dein Kampf ist unser Sieg, dein Tod ist unser Leben, in deinen Banden ist die Freiheit uns gegeben, dein Kreuz ist unser Trost, die Wunden unser Heil, dein Blut das Lösegeld, der armen Sünderteil. Meine Oma, die Mutter von Wilhelm Busch, ist ja ganz früh Witwe geworden, Jahrzehnte Witwe geblieben. Aber sie hat uns Kindern als Enkeln schon mitgegeben. Eine Predigt, wo nicht der Gekreuzigte vorkommt, ist für mich keine Predigt. Sie hat oben in Hülbe gelebt und ihre Gastfreundschaft gemacht. Tragen Sie das in Ihre Hauskreise hinein, dass wir nicht über Belanglosigkeiten schwätzen. Und gucken Sie, dass Ihr Leben dorthin kommt und dass Sie mithelfen dürfen, dass Jesus in unseren Tagen auch in unserem Land wieder eine große Beute machen kann. Dafür wollen wir beten beim Pfingstjugendtreffen, dass das Thema in der Mitte steht, um das es geht. Nicht der stolze Mensch, sondern der erneuerte Mensch durch Jesus. Und dann, wo kommt denn das noch in der Bibel mit der großen Beute? Offenbarung 7. Ich sah eine Schar, die niemand zählen konnte. Wird man in der Ewigkeit sein. Aus allen Nationen und Stämmen. Und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Lamm und vor dem Thron und vor dem Lamm. Das ist in der Bibel immer die Chiffre für den gekreuzigten Jesus, für den triumphierenden Gekreuzigten, das Lamm. Das kannten Sie alle aus dem Passafest, weil das Lamm ja gegessen wurde. War für die Kinder so populär wie bei uns der Weihnachtsbaum. Das Passa, jedes Jahr wurde das gegessen und die Kinder auch das arme Lämmlein. Und Jesus ist dieses Lamm geopfert für uns, noch viel mehr als das Passalamm. Angetan mit weißen Kleidern und Palmzweigen in ihren Händen, die riefen mit großer Stimme, das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Und da müssen Sie dabei sein. Amen. Wir wollen noch beten. Herr, lass deine Todespein an mir nicht vergeben sein, dass ich nicht drüber rede und selbst verwerflich werde. Und dass wir in diesen Tagen einfach die Gerechtigkeit ergreifen, das neue Leben, dich, den auferstandenen Herrn, der machtvoll unser Leben durchwirken will. Vielen Dank, dass wir dein Wort haben, dass dein Wort so klar ist und dass dein Geist uns alles hell macht und verständlich macht. Und wir bitten dich auch jetzt für diese Menschen, die aufgewühlt sind, dass sie doch durchdringen und den einzigen Trost finden, den unsere leidende, hoffnungslose Welt hat, dich, den Heiland der Welt, den Retter. Und gib du auch Seelsorger, die davon reden, Zeugen, die das tun. Und gebrauche auch uns. Wir bitten auch für die heute in der Verfolgung der Nationen, die durch so schwere Not gehen. Wir bitten dich auch für diese Muslime, die dich annehmen, dass sie wachsen in der Erkenntnis, dass sie zunehmen und dass du ihr Leben reich machst. Vielen Dank, Herr, für dein Wort, das wahr ist und nicht trügt. Amen. Und wir singen jetzt noch dieses Lied. Nun gehören unsere Herzen 269. Fritz von Bodelschwingh hat es gedichtet mitten in der Nazi-Terror. Fritz von Bodelschwingh war ja der Erste, den die evangelischen Christen gewählt haben, als Hitler sagte, die Evangelischen müssen einen Bischof haben für alle. Wahl fiel auf Bodelschwingh. Und er sagte, ich will kein Reichsbischof sein, ich will Reichsdiakon sein. So war sein Herz. Nach 28 Tagen hat ihn Hitler abgesetzt und dann hat er einen trunksüchtigen Wehrmachtspfarrer an die Stelle gesetzt, Reichsbischof Müller. Und dann begann die schreckliche Zeit des Kirchenkampfes. Aber dieses Lied aus dieser schrecklichen Zeit der Lügenmächte ist so wunderbar auch für unsere Zeit heute.
Vielen Dank, Herr Pfarrer Schäffbuch, dass Sie uns das Wort vom Kreuz wieder in Erinnerung gerufen haben. Das Wort vom Kreuz, das eine Torheit ist für die, die verloren gehen. Aber ich finde es noch viel herausfordernder, dass das eine Gotteskraft ist für die, die selig werden. Das Wort Gottes hat diese Kraft, auch dass es Frucht schafft. Und wir wollen das Opfer dieser Bibelstunde heute für ein Projekt geben, dass Sie vielleicht gleich, Sie haben da noch so ein Handmikrofon, noch etwas erläutern. Und zwar heißt das für Sermon Online International.
Die haben gerade kleine Geldprobleme, die haben auch nie die Kontonummer groß bekannt gegeben. Da ist ein ganz kleiner Verein, Evangelium weltweit. Das ist ja das Sermon Online in 50 Sprachen der Welt, die größte deutsche Predigtdatei, aber auch für alle Sprachen, ob das Arabisch, Chinesisch ist, mit allen wichtigen biblischen, ganz treu biblisch. Und das ist ganz wunderbar, da müssen gerade die Geräte neu beschafft werden. Allein bei der Jugendkonferenz von Weltmission in den letzten Jahren wurden jedes Mal mehr als 30.000 Mal Dateien downgeloadet. Von jungen Leuten, die das hören auf der Weg zur Arbeit, die Bibel arbeiten, die weitergehen. Und das ist, wenn Sie es mal sehen wollen, sermon-online.de in all den Sprachen, was ganz wunderbar ist. Auch alle Ansprachen von Wilhelm Busch sind drin im Originalton. Und das ist ganz wunderbar, wenn Sie das unterstützen wollen. Das ist dann ganz arg schön.
Das wollen wir gerne tun. Von der Kraft des Wortes Gottes kann auch Pfarrer Dr. Theo Lehmann viel berichten. Und wir laden Sie herzlich heute Abend um 19.30 Uhr noch einmal in diesen Raum ein. Denn es ist ganz kurzfristig möglich geworden, Dr. Theo Lehmann zu einer Autorenlesung unter dem Thema »Freiheit wird dann sein« zu gewinnen. Theo Lehmann hat im Herbst 1971 die monatlichen Jugendgottesdienste in Chemnitz, damals noch Karl-Marx-Stadt, begonnen, zu denen bald mehrere tausend junge Leute kamen. Es sind viele zu Jesus Christus gekommen, zu einem wirklich bekennenden Glauben. Und Theo Lehmann wird berichten, wie er die Treue Gottes zu DDR-Zeiten und darüber hinaus erlebt hat. Also heute Abend, 19.30 Uhr, hier in diesem Raum, laden Sie vielleicht auch noch den einen oder anderen ein. Wenn Sie draußen noch am Ausgang so einen kleinen Handzettel mitnehmen, dann können Sie das sogar schriftlich tun. Weiter möchten wir Sie auch noch auf einen Termin hinweisen, der liegt noch etwas weiter zurück, ist aber auch plakatiert draußen eine Konzertlesung, die vom Credo, von unserer Buchhandlung aus mit organisiert wird. Diese Konzertlesung ist von einem Matthias Menzel, Er war Manager, erfolgreich, glücklicher Familienvater und dann gibt es dort einen Bruch. Seine Ehe scheitert, er ist plötzlich alleinerziehender Vater in einer tiefen Krise und merkt, wie ihm der Boden unter den Füßen wegbricht und er muss die schmerzhafte Erfahrung machen, dass alles seine Grenzen hat, auch die eigene Kraft. Und er hat einen Ausweg gefunden über den Glauben und möchte jetzt mit seinen Konzertlesungen Auswege aus diesem seelischen Dilemma, aus Not und Angst zeigen. Diese Konzertlesung findet am 10. April um 19.30 Uhr im Gemeindehaus in Eidlingen statt. Und es ist erwünscht, dass man sich dafür anmeldet und deswegen lade ich jetzt schon dazu ein. Am nächsten Sonntag, Ostern, wird hier auch Bibelstunde sein und zwar mit Kirchenrat Albrecht Hauser. An diesem Sonntag aber wird es kein paralleles Kinderprogramm geben. Viele sind ja auch dann unterwegs an Ostern, viele Familien. Also wir werden Ostern hier Bibelstunde haben, aber kein paralleles Kinderprogramm. Sie sind herzlich eingeladen und ich sage auf Wiedersehen. Ich wünsche Ihnen eine frohe Karwoche und gehen Sie unter Gottes Segen. Ja.